Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit dem Dokumentarfilmer Michael Reisecker von Reiseckers Reisen.
Die Logik ist nur in dieser Chronologie vielleicht immer die Suche, nicht nach dem Glück, sondern die Suche nach dem Sinn, dass ich immer wieder was mache, was für mich Sinn macht. Und das kann ja wechseln. Das heißt, es ist nichts Beständiges, was ein Leben lang gleich ist.
Mit seinem österreichischen Roadmovie hat er die Seele der Menschen gezeigt. Heute macht er Bio-Eis und erklärt uns in seiner neuen Doku-Serie, wie unser Land funktioniert.
Es ist wertvoll als gesellschaftlicher Baustein, dass ich das schaue und mehr Bewusstsein kriege. Und das ist meine Motivation in dem Projekt. Wenn ich Vorurteile habe, und die haben wir alle, habe ich trotz Reiseckers Reisen immer wieder. Das war auch so eine Grundmotivation bei Reiseckers Reisen. Man hat ein Vorurteil. Wie ich schon gesagt habe, die Schülerinnen, die den alten Imker filmen und sagen, ja, der alte Typ, der vielleicht maximal, wenn sexuell belästigt. Und dann kommen sie zurück und sagen, hey, der ist nett, der war in Australien, der ist weltoffen, was der erlebt hat, der ist so cool. Und das nächste Mal gehen sie vorbei und grüßen ihn und das übernächste Mal haben sie eine Haltung und einen Wert und eine Wertschätzung für alle Menschen.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Gratulation!
Es ist schon wieder was passiert.
Bei dem Menschen einfach im Wochentakt. Du hast den Kabarettpreis gewonnen mit dem Rolf Rüdiger.
Nein, stopp. Das wäre zu viel der Ehre. Es ist der Sonderpreis vom österreichischen Kabarettpreis. Weißt du, ich bin ja kein Kabarettist, aber...
Alter, Understatement.
Nein, das muss man schon richtig stellen.
Wirklich.
Dankeschön. Überraschend, ja, mit Rolf Rüdiger gemeinsam. Und das macht echt Spaß, wenn solche überraschenden Dinge kommen.
Ich habe nicht gewusst, dass ihr lustig seid.
Hey. Jeden Tag auf Radio Wien.
Ja. Hey Robert, wir haben ja kurz gesprochen, dass ich dir natürlich gratuliere hier im Podcast. Du hast ja gesagt, es gibt da Textzeile, die du gern vorlesen würdest.
Ja, weil es so besonders ist von der Jury, die den Kabarettpreis sozusagen verleiht. Und warte, nimm du mal das Mikrofon, ich lese das jetzt kurz vor. Pass auf, das ist nämlich wirklich spannend, wie er das begründet hat. In bester nestroyischer Tradition. Nehmen die beiden Großkopfer de Körig Goschert auf die Schaufel.
Ja.
Genau, so gehört das. Und minder privilegierte und in Klammer Kinder ernst und in Schutz, empathisch und solidarisch. Das ist richtige Satire.
Da kannst du richtig stolz sein. Gratulation.
Gratuliere.
Ich find's richtig geil, dass da gestanden ist, was Großkopfer de Goschert. Das gefällt mir. Großkopfer de Goschert. Das sind meine Lieblingswörter.
Absolut. Mir gefällt's auch. Ich finde das wirklich nett. Dieser Text stammt übrigens vom Peter Blau, den ich sehr schätze, von Ö1 und vom Falter. Vielen, vielen Dank. Und es ist ja noch nicht so weit. Es wurde jetzt bekannt gegeben, diese Tage am 13. Oktober im Globe Wien gibt's dann die Verleihung und im Dezember wird's auf ORF1 ausgestrahlt.
Gibt's da ein Buffet?
Was fragst du mich?
Ich würde mitgehen sonst.
Keine Ahnung. Ja, sicher gehst mit. Ich finde es super, dass unser heutiger Gast ein bisschen auch dazu passt und schon gelacht hat.
Jetzt gibst du Eis bitte.
Ja. Du musst ihn kurz vorstellen, Peter.
Ja, wir haben heute wen.
Auf den ich mich schon sehr gefreut habe.
Ja, und auf den ich mich auch sehr gefreut habe. Ich habe mit ihm schon ein Interview geführt vor vielen, vielen Jahren, einmal für Salzburger Landtourismus. Er war in ganz Österreich unterwegs mit einem weißen VW-Bus und einer Brillenkamera, noch lang bevor es das überhaupt gegeben hat. Er hat die Leute interviewt, er hat sich auf die Suche gemacht nach speziellen Menschen, nach deren Geschichte und hat in deren Leben ganz vorsichtig hineingegraben. Und das Ganze ist dann wöchentlich damals auf ORF gelaufen. Ich habe es geliebt, Reiseckers Reisen. Bei uns zu Gast Michi Reisecker. Er ist dann für mich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mir vor 2 Wochen gedacht, was wird eigentlich der Michi Reisecker machen? Und plötzlich lese ich vor ein paar Tagen, er hat eine neue Dokumentarserie auf ORF. Und dann habe ich ihm geschrieben und am nächsten Tag haben wir zurückgeschrieben. Und am nächsten Tag sitzt man da hier auf deinem Boot am Attersee zum nächsten Podcast. Des Salzkammergut-Podcasts. Herzlich willkommen, Michi Reisecker. Wie schön, dass du da bist mit uns mitten am Attersee. Es ist früh, es ist spiegelglatt. Schöner geht's nicht, oder?
Hey, danke für die Einladung. Danke, du streust mir Rosen. Ja, und es liebe die Spontanität, dass wir alle so kurzzeitig, Gott sei Dank, Zeit haben, mitten im Sommer fast.
Es ist ein Luxus, würdest du sagen, dass eben genau das noch funktioniert in unserem Leben?
Vielleicht ist es genau der Luxus, den man oft übersieht, dass man sich Zeit nehmen kann, wenn man will. Vielleicht geht's immer nur ums Wollen und die Prioritäten, ja.
Ich habe was vergessen. Du machst nicht nur Filme, Serien und so weiter, du machst auch Eis und du hast uns eins mitgebracht. Reiseckers Eismanufaktur Bio Eiseck ist ehrlich gesagt keine Werbung, sondern eine Empfehlung. Es war so gut. Meins war Vanillocino Röstafari und deins Gurke, Zitrone.
Ja, die zwei, ich war zu gierig, ich habe das nicht aufgehört bis zur Sendung. Die haben schon zusammengeschlecht. Aber zu euch im Schutz, es war auch weggeschmolzen. Also von dem her,
die genau. Die Verpackung haben wir noch. Ich finde es großartig. Jetzt machst du Eis auch noch. Hast du so viel Zeit, sag mal?
Naja, es ist dem kreativen Wahnsinn geschuldet. Ich war mal in der Tourismusschule in Ischl, nur ein Jahr. Mhm. Da hat mich dann das Heimweh gepackt, weil Fußball, Tennis, Musik, Skiclub, ich war im Innviertel damals bei jedem Verein, den man sich vorstellen kann.
Und so, wie sie das gehört
da. Wie sie das gehört und wie es auch lustig und sozial interessant ist und habe das Internat nicht rausgehauen. Und was mir aber eingefallen hat in der Corona-Zeit, wie es filmtechnisch auch ruhiger geworden ist, und die Reiseckers Reisen nach 10 Jahren 2019 freiwillig einmal auf Stopp gedrückt habe, auch wegen Kinder, Familie, weil es kommt immer so kurzweilig daher oder ist immer so kurzweilig dahergekommen, aber das Leben war so 100 Nächte im Jahr weg mit Dreh und Schnitt in Wien, eher so Lucky Luke-mäßig, immer weiterziehen und so weiter. Dann habe ich 19 auf Stopp gedrückt, habe nur ein, zwei Dokus gemacht für ORF1, wo ich nicht im Bild war. Das Leben ist schön, hat das geheißen. Alpendorf, wo ich immer Skilehrerin war und über mobile Schönheitsfee aus Hallein. Und dann war Corona und dann hat mir das plötzlich eingeholt, irgendwie über Wimmelbuch meiner jüngeren Tochter, hey, eigentlich was geil Eis machen. Ja, und es ist Handwerk und es ist nicht unumstritten, Zucker ist im Eis, ja. Deshalb lieber wenig und sollten aber wandern, genießen oder wandern gescheit. Ja. Und hab das dann aufgezogen, bin in Italien, Deutschland gefahren, Eismanufakturen, Workshops, hab die Verpackung, weil ich Kunststofftechnik einmal studiert habe, bei der Borealis war in der Forschung, hab mir die Verpackung entwickelt, dass das innen so mit der Wachschicht ohne Plastik ist, mit dem Schumann Mike, St. Georgen, den kennt man ja, Antiform. Der hat man beim Design alles gemacht und so arbeite ich mit der Lebenshilfe zusammen in Vöcklabruck, die falten das oder bekleben das und mache in dieser kleinen Manufaktur das Bio-Eis, ja, so Slowfood-Betrieb, aber sehr im Zeichen dieser Zeit eher so Wachse oder Weiche, fast zu klein. Nebenberuflich geht es neben die anderen Sachen, was ich noch mache. Ja.
Ich habe Angst, dass wir das nicht alles unterbringen. Du hast schon in diesen ersten Sätzen so viel Anknüpfungspunkte reingestreut. Das ist auch sensationell. Ja.
Aber ich hätte eine Frage. Und zwar, ich weiß ja... Arne? Ich habe viele Fragen. Ich weiß ja von dir, du hast angefangen beruflich als Automechaniker, genau, in der Lehre. Dann hat der Lehrherr gesagt, du kannst viel zu gut lernen. Dann hast du die Matura nachgemacht.
Abendschule.
Dann bist du studieren gegangen in Linz, bist bei der Borealis gewesen. Dann warst du kurz vorher nur auf Weltreise und hast eigentlich gesehen, dass dein Beruf eher mit Menschen zu tun haben sollte. Dann machst du Reiseckers Reisen, was ich, sag's nochmal, sehr geliebt habe und was uns, zumindest mich, vielleicht auch ein bisschen inspiriert hat zu diesem Format, das wir hier machen. Dann machst Eis, dann machst du wieder Dokumentationen. Gibt es irgendeine Verbindung zwischen all dem? Würdest du sagen, wenn du jetzt drauf schaust, ist das logisch?
Logisch. Ich glaube, die Logik ist nur in dieser Chronologie vielleicht immer die Suche, nicht nach dem Glück, sondern die Suche nach dem Sinn, dass ich immer wieder was mache, was für mich Sinn macht. Und das kann ja wechseln. Das heißt, es ist nichts Beständiges, was ein Leben lang gleich ist. Ich bewundere, ich war in meiner Freundesklicken Leute, die sitzen vielleicht seit 20 in der Buchhaltung und sind happy und sagen, mir reicht es oder das macht mich glücklich, wenn ich dann am Donnerstag Fußballtraining habe und am Sonntag ist das und jenes. Und das habe ich auch immer bewundert, wenn wer so ist, ich bin's nicht. Und das war die Suche schon so bei Reiseckers Reisen, wo der Produzent Markus Glaser Geierhalter-Film immer sagt, ja, das ist so wie ein alter Ego, wenn ich wo anleite und man geht mit mir bei Reiseckers Reisen, wobei er haust der eine und weiß nicht, was passiert. Und dann sind immer wieder subtil auf der Metaebene diese Geschichten, sind irgendwie Geschichten, wo man denkt, okay, das ist ein Teil von dem Michael Reisecker, der das macht und ein Teil von mir daheim. Und immer so dieses, basierend auf dem, warum machst du, was du machst, so diese Begeisterung für das, wann wer was macht, ob das der Straßenkehrer ist oder der Universitätsprofessor von bis, mit einer Wertschätzung und Haltung und einem Neugier, dass ich sage, okay, warum machst du das? Und mit dieser Neugier mache ich dann selber Sachen, die mir einfallen. Aber Logik, ich glaube, das ist eher in Summe, ich hinterfrage es wahrscheinlich auch nicht zu viel, weil sonst wäre ich wahnsinnig, weil dann hättest du ständig, weil was dem Ganzen geschuldet ist, ist eine Unsicherheit, die man ja, sobald wer selbstständig ist oder freiberuflich, kreativ, irgendwie, der sagt, nein, es ist nicht der Job 7-to-5, wo ich eigentlich weiß, was passiert.
Nein, ich finde es menschelt wahnsinnig sympathisch, ganz ehrlich jetzt, weil ich habe mir jetzt 2 Folgen natürlich nachgeschaut, ist ja schon länger her, muss man wieder mal nachschauen und das Tolle ist, es gibt ja alles auf YouTube noch, Gott sei Dank, dass gerade die 2 Folgen aus dem Salzkammergut habe ich mir nachgeschaut und ich finde, du machst ganz nebenbei ganz, ganz gescheite Aussagen auch in den Sendungen.
Danke. Es ist halt so ein Grundsatzspruch damals und heute ist auch so, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Weil ich bin auch oft gefragt worden, ja, sind die Leute immer so offen? Und ich mache das mittlerweile auch mit vielen Schulen. Ich mache Schulworkshops über den OERD, Österreichischer Austauschdienst, Schulkulturbudget, wo ich mit 5, 6 Kamerabrüllen an Schulen unterwegs bin seit Jahren. Habe hunderte von Schülern in ganz Österreich und einer und die Schüler und die Schülerinnen einwirfen in so ein Setting. Mhm. Das heißt, dass ich sage, schaut her, machen wir ein paar Übungen, stellt euch einmal vor der Klasse, erzählt zwei Satz von der Kindergartenwindel, von der ersten Windel bis zum Kindergarten bis heute, die sind alle überfordert. In Zeiten wie diesen, Corona ist passiert, reden, ja, abseits von Social Media und Co. Und dann wirf ich es in der Gruppe mit der Brille in die Arena am Hauptplatz. Und dann kommen sie zurück und sagen, hey, da war ein Imker 70. Da haben wir geglaubt, das ist der alte Mann, der eh nichts mehr zum Sagen hat, nur seinen Honig verkauft. Und der war in Australien, der war mit dem Imkerverband in Australien, dann sind sie ganz begeistert. Oder während Corona ein paar Schülerinnen, Thomas, Habela, Ried, die stehen am Friedhof und ja, halt fragen ein bisschen über den Tod. Dann kommen sie zurück, sagen das her. Und haben sie mit der Brille gefilmt, einen alten Herrn, na, was sagen sie zu Corona, Happy Peppe, und der steht da und sagt, na, da drüben liegt meine Frau, die haben wir vor 3 Wochen eingeräumt. Mhm. Also mitten im Leben. Und das ist das, wenn man offen ist und mutig und neugierig, dann bin ich überzeugt, kann das jeder. Ja? Ich habe es halt nur filmisch verwertet. Mir hat im aus See, habe ich mir eine gefilmt, die Kassen. Stutzi oder Stuck, nein, ich weiß nicht mehr genau. Mein Namensgedächtnis wird schon ein bisschen, ja, schon wie ein Sieb.
Die sind ja doch schon über 40,
Michael. Ja, über 40, über 40. Die hat Gams, die hat Zuscheiben gemacht und Gamsbärte gebunden und die hat so eine Keltenhütte gehabt, so ein bisschen so mystisch und hat dann gesagt, ne, die hat mich angeschaut und hat damals schon gesagt, das war beim ersten oder zweiten Jahr der Produktion, die hat gesagt, du bist ja nur der Transponder. Du, sie sieht das jetzt schon, dir geht es ja nicht um die, du bist der Transponder, du filmst wen, sagst es dann her im Fernsehen und das ist dir wichtig. So, genau so ist es. Das ist ja das Paradoxe zu heutigen YouTube-Blogs etc., wenn irgendwer vor einem Bali Wasserfall steht und die filme mich selber die ganze Zeit, schaut, ich bin da und das ist mir nie gegangen, obwohl man mich gesehen hat in einem Spiegel. Aber sonst, es ist diese ehrliche Haltung. Natürlich geht es um mich, wenn man mich hört oder um meine Fragen und sonst was, aber um diese Neugier, warum machst du, was du machst und wer bist du? Und dann kommt sowas raus und das ist bei jedem so. Und dann kommst du aufs echte Leben, dann kommt das dokumentarische Momentum dazu, dass Sachen passieren, die du nie planen könntest. Direct Cinema hoch 1000, wo du mit der Brühe wo stehst, bist, ungeplant und dir nicht scheißt und im Leben der Menschen einfach bist, mittendrin. Ja.
Aber jetzt habe ich tausende Fragen. Von der Brillenkamera über Sportfreunde Stiller bis zu natürlich den Einverständniserklärungen. Wie funktioniert das alles?
Drehtechnisch ist es so, dass sehr bald ein Medienanwalt zu mir gesagt hat, hey, hol dir Einverständniserklärungen.
Genau.
Aber die habe ich auf Papier immer mitgehabt und ich habe dann gesagt, wenn ich einen 97-jährigen Holzschnitzer frage, dass er da was unterschreibt, wird das schwierig. Und er hat gesagt, du bist auch sicher, wenn du das auf Bild und Ton hast zur damaligen Zeit. Und so habe ich mich immer abgesichert. Und gleichzeitig war es natürlich ein dokumentarischer Graubereich, wenn du mit der Brille wo fährst, im Bus und dagegen filmst und dann fährt wer vorbei, ist heute alles sensibler geworden. Ja? Dass man sagt, hey, ich bin da genau bei der Szene da gewesen und. Und schon das, dass ich immer wieder, wenn ich wo reingegangen bin, oder es war einmal Stanz in Tirol, Stanz eine Zwetschge, ganz berühmt, war halt eine am Baum und hat da Zwetschgen gebracht und ich gehe zu mir und sage, hey, was brauchst du? Machst du einen Kuchen oder machst du einen Schnaps? Und übrigens, ich filme da, bin Filmemacher, passt das eh, sonst muss ich es löschen. Ja, so dieser Zugang. Und das hat zu 99% immer passt, was mich selber oft erschrocken hat, dass die Leute nicht reagieren und sagen, hey, was bist du für Freak? Du filmst da mit und bla bla bla. Und das hat mich sehr überrascht und gleichzeitig,
Ja, aber du hast aufpassen müssen, weil ich kenne die Geschichte, wo du im Salzkammergut warst, wo du dem Postler gebeten hast, dass du Bäcker gebeten hast, dass du mitfahren kannst. Ja, genau. Und dann hast du aber die ganzen Kunden, die kommen, sind auch gefilmt. Genau. Und die eine Frau neben ihrem Mann hat die natürlich sofort anbraten.
Die war ein Traum. Die Erna. Sagst du, da war sein Name. Die Erna, ja. Schöner, fremder Mann.
Oder ja,
fremder.
Genau. So neben ihr eigener Mann.
Ja, das hat bei, was habe ich gefilmt? 2.500, 3.000 Leute in die 10 Jahre.
Ja.
Und das hat keiner gesagt sonst. Ja, sagt maximal heute meine Frau. Ja. Aber damals die Erna und dann am Schluss so, Salzkammerer, schau, dass du weiterkommst. Ne? Schau, dass du weiterkommst. Die war ein Traum.
Hat sie dann noch gesagt?
Ja, am Schluss so, schau, dass du weiterkommst.
Also, fest bist und schlechte.
Ja. Das ist wahrscheinlich so die Seele des inneren Salzkammerkurts. Das ist sowohl als auch. Ja.
Also es waren wirklich viele überraschende Sachen dabei.
Ich habe immer das Gefühl gehabt beim Schauen, die Leute vergessen sofort die Kamera. Glaubst du, dass diese Brillenkamera der eigentliche Erfolgsfaktor war von diesem Format, beziehungsweise der Faktor war, dieses offene Gespräch überhaupt möglich zu machen?
Nein, weil eher wieder sowohl als auch, aber es ist schon mehr der Mensch. Es klingt jetzt noch Selbstlob, aber das sage ich ganz beinhart, weil ich bin einmal so reduziert worden auf die Kamera, irgendwo in Wien damals, ich weiß nicht mehr, was für ein Journalist war. Und dann habe ich auch gesagt, die Kamera allein ist Zwang, weil wenn ich bei Schulworkshops oder woanders, ich kann die beste Kamera haben oder die beste Methodik, wenn ich nicht neugierig und offen bin, bringt es nichts. Aber es ist ein Hilfsmittel und natürlich vergisst man es. Und natürlich passiert dann das, dass auch jetzt bei den Schulworkshops, dass die Material zuüberbringen, wo ich sage, okay, das ist genial. Kannst sofort im Reisensstyle verwerten und ihr habt alle das Potenzial. Aber es geht um das, was du fragst, was dir einfällt und was du mutig und neugierig bist. Und lustig ist ja für mich das, weil ich habe damals immer noch ein bisschen Kamera gesucht. Das war nur PAL, 27x576, wäre das nicht mehr so was, so 4:3. Das ist ein bisschen so die Karten entstanden mit dem Ralf Ricker, Grafik, Rahmen, als Stilmittel, dass man das beruhigt. Und dann war es ein USP, wenn du selbst, dass du weißt, hey, das ist das. Und war damals, 2009 habe ich das begonnen, 2010, 2011 hat es geheißen, Google Glass kommt. Dann habe ich da ständig Kontakt, Mails gesucht, recherchiert. Plötzlich hat es geheißen, jetzt streuen sie alle, das wird nichts. Dann habe ich recherchiert aus der Naturwissenschaft her, nur als studierter Kunststofftechniker war meine Recherche immer sehr leichtgängig. Habe recherchiert irgendwelche slowenischen Jungs, die so super Kameras bauen fürs Ohr, was heute die Schirres haben bei der WM. Ja. Die haben das damals schon alles gebaut. Dann war ich mit dem Fraunhofer-Institut in Kontakt in Deutschland. Die haben für Eagle Cam damals so Adlerkameras gebaut. Ich wollte eine leichte Kamera, wo ich nicht ausschaue wie ein Cyborg, mit besserer Auflösung, keine Komprimierung und super Akku. Und dann ist es losgegangen, bei 40.000, 50.000 Euro war das gegangen. Keine Chance, hätte man nie finanzieren können. Und es war nicht möglich. Und irgendwann hat es dann einen Ersatz gegeben für die Kamera, ein bisschen was anderes. Und heute muss ich lachen, wenn ich lese, jetzt kommt der neueste Hype und neueste Wahnsinnstrend von die Amis, Ray-Ban und alles mit zwei Kameras, wo dann die totalen Freaks irgendwo in die Freibäder, in die Seebäder und überall im Alltag die Mädels filmen. Also katastrophal, was da gerade abgeht. Abseits vom Smartphone, mit dem das ja auch geht. Und das war damals nie mein Zugang. Und ich war nie auf die Idee gekommen, dass man sowas für sowas verwendet. Und jetzt, 17 Jahre später, hat sich das noch immer nicht flächendeckend durchgesetzt, wo ich froh bin für die Gesellschaft, dass wir nicht alle mit Kamerabrünen mal rumlaufen. Ja.
Aber trotzdem, du warst ein mega Vorreiter mit dem Ding, oder? Ich meine, heute hättest du 8K.
Ohne das zu wissen.
Ja. Eben, ja.
Ja, ich meine, es ist noch immer nicht auch diese Schiri-Cam, was eine Firma macht für die WM jetzt, die sind noch nicht so gut. Ja. Die sind schon 4K oder sonst was, aber es geht dann immer um die Komprimierung. Und der Grundsatz war aber immer bei dem Format, was sehr schnell klar war, auch mit der ORF-Redaktion Kultur. Es geht nicht um die Qualität, es geht nicht ums Bild, es geht um die Geschichte. Und das ist ein ganz dogmatischer, dokumentarischer Zugang. Die Geschichte steht im Vordergrund. Und ich war dann, da sind wir wieder jetzt bei euch beim Podcast oder Podcast, wo ich dann immer gesagt habe, am Schnitt und was für mich schon klar war, das Wichtigste ist der Ton. Und wenn wir Folgen geschnitten haben, was dann so leicht daherkommt, 25 Minuten, 5, 6 Geschichten, ich habe mir das dann oft mit geschlossenen Augen angehört, wie eine Peter-Blau-Geschichte oder eine Ö1-Hörbuch-Geschichte, dann habe ich genau gewusst, die Dramaturgie funktioniert oder schlafe ich wo ein, es fährt oder passt, der Ton ist das Wichtigste und wenn ich mit dem Ohr hängen bleibe, ist es wurscht, ob das Bild wahrgeht. Und ursprünglich hat aber damals der Franz Grabner, der ist leider schon verstorben, der Doku-Chef damals, der die Eier gehabt hat, den Mumm gehabt hat, das zu machen, hat gesagt, hey, nach 3 Minuten fallen die Leute vom Sessel, kriegen wir Beschwerdeprüfe beim ORF ohne Ende. Und der hat es über 2009 getraut, 6 und 12 Minuten zu senden. Und weiß, dann funktioniert das in die Kultur und dann in die Dienstagnacht. Und war aber nie ein Selbstläufer. Das heißt, das ist wirklich kofinanziert, Förderungen. Aber es waren dann in Summe die 6, 7 Staffeln, 70 Folgen. Ja.
Aber Gratulation zum Storytelling, wirklich. Also das hast du wirklich großartig gemacht. Du bist einfach drauf losgezogen. Viel recherchiert hast du wahrscheinlich nicht, außer so Geschichten wie, ich kann mich erinnern, dieses Rehkitz, das von einem Bauern aufgezogen wurde. Und die wahre Geschichte war dann, wie er zu dir sagt, ja, das mache ich übrigens gemeinsam rund um die Uhr mit meinem Mann. Und dann hast du daraus eine wahnsinnig sympathische Geschichte gemacht.
Genau, Recherche hat es in dem Sinne nicht gegeben. Die Recherche war, ich bin am Montag eingestiegen, weggefahren mit dem Bus auf der Autobahn, habe oft überlegt, die Folgen waren co-produziert, also wir haben schon gewusst, welche Regionen. Und dann war klar, na okay, jetzt fahre ich in Lunga oder fahre ich doch nach Innsbruck für die Innsbruck-Folge oder in dem Fall Salzkammergut. Bin losgefahren, am Anfang wirklich nur so am Abend auf Zimmer gesucht bei irgendwelche Omas. Da war ich mir irgendwo, gehe in das Zimmer, das war von Loferheim, Lofer vorbei, und mir dachte, ich bin schon so mir, ich schlafe ein, unten, irgendein 80-90-Jährige, und dann, nach oben haben wir schon nur ein Zimmer, dann gehe ich rauf, ist alles voller Haare, voller Hundehaare, das Bett, um 11 Uhr auf die Nacht, denke mir, scheiße, die ist 95, die Oma, da das unten, die schläft jetzt schon, die andere Seite vom Doppelbett war frei, und mir dachte, okay, und dann gehe ich duschen, da war so ein Gewölbe, offenes Bad, hängt Oma 7 Schläfer. Ich habe geschrien, mir hat so geschreckt. Und dann habe ich es geholt, der Mann und das Jager, nein, der hätte eher quer, so genau, haben wir mit Mistkübel über den Siebenschläfer eingefangen und der hat da in dem Bett so gewütet. Darum hat es da so ausgeschaut. Ne?
Und sie hat es gar nicht gewusst.
Nein, sie hat es gar nicht gewusst. Und so.
Ein gutes Zimmer.
Ja, ja. Und das Fenster war offen und sind da die ganzen Siebenschläfer rein. Und da habe ich dann am Abend oft lieber Unterkunft gecheckt, wenn ich wo war. Dann ist Booking plötzlich auch schon gekommen und so. Aber immer spontan. Das heißt, ich habe gar nicht gewusst am Tag, wo ich am Abend schlafe. Und das ist eine irrsinnige Freiheit, aber auch Druck. Das heißt, wenn ich weggefahren bin und gewusst habe, ich habe jetzt 5 Drehtage, und suche mir Geschichten. Und aus den Geschichten sind dann vielleicht 10, 15 Geschichten und 5, 6 sind in der Sendung, leider der Zeit geschuldet, wäre viel mehr immer möglich gewesen. Dann wirst du so spontan, dass du halt Supermarkt, Gasthaus, ich habe mich immer so durchgefragt und habe dann in Ischla von denen zwei erfahren, dass da der Günther, doch Namen nur da, ja, ein Rehkitz gefunden hat und ich soll zum Günther fahren. Ja, und dann Günther und Richard. Und das ist dann immer so diese Metaebene, was du schon angesprochen hast, und wo wir in der Produktion gesagt haben, es ist ein irrsinnig politisches, gesellschaftlich relevantes Format, wo Metaebenen transportiert werden, wo nicht der einer der Blätter durch die Gegend fährt und einen Schmäh macht, sondern wo plötzlich sich bei dem Rehkitz herausstellt, es geht um zwei schwule Männer mit Mitte 50, 60, die sich geoutet haben, wo der eine sagt, in München beim Begräbnis gibt mir keiner Tand, weil ich schwul bin. Und der andere erzählt, hey, eigentlich sind es eh viel mehr Männerklo, stößt fest, viel mehr hätten das Interesse. Und dann machst du Bewusstseinsbildung, ja? Also Kernaufgaben des ORF.
Aber wir wollen ja auch lustig sein. Also ja. Erzähl, was hat er denn erzählt, warum er auf der Männertoilette dann gemerkt hat, dass es mehr sind, als man sich denkt?
Ganz einfach, weil die Männer geschaut haben, ja, umgeschaut haben. Aber als Filmemacher muss ich da jetzt eine wirklich wichtige Frage stellen. Wie viel hast du weggeschmissen Material und wie tut das weh?
Es tut natürlich sehr weh. Wenig im Verhältnis.
Ah, doch?
Doch wenig für die Geschichten, die dann bleiben, weil es auch Geschichten gibt, wo man sagt, es wird jede Geschichte weh, die du rausbringst. Und vor allem dann, wenn du weißt, du hast 10 mal 25 Minuten in der Staffel, wie es damals war, und hättest in Wirklichkeit Material für Ben-Hur-Versionen von damals 4 Stunden Schinken aus den 50er, 60er Jahren. Also man hätte Materialende nie. Ja. Das hat natürlich weh, genauso wie die späte Sendezeit. Und gleichzeitig war ich damit sehr frei da hinten in dieser Sendezeit. Also es hat schon genug Outtakes gegeben und auch Leute, die man nicht einbringt, aber auch vielleicht deshalb, weil man sagt, das war jetzt ein Beispiel Maskenschnitzer, und in der anderen Region hast du auch einen Maskenschnitzer, dann hast du schon entschieden. Oder beim Schneiden, das war ja dann wie Putzle bauen, dass du sagst, wer passt mit wem zusammen, gibt es irgendeine Metaebene, ist das irgendeine Übergeschichte, in dieser Kürze, was man heute halt so ein Format macht. Ja. Natürlich tut es immer weh. Das ist wie das Beispiel vom afrikanischen Naturfilmer, der einen Löwen filmt und ein Löwenbaby und dann am Schnitt erklärt kriegt daheim vom Produzenten oder vom Redakteur, das Löwenbaby muss raus und der sagt, hey, ich bin fast gestorben. Zwar da gelegen, dass ich das Löwenbaby filme. Und der sagt, ja, aber es war nicht die Aufgabe oder das passt nicht rein. Und dass du dann auch so cool bist und so erfahren, dass du sagst, stimmt. Ja. Loslassen.
Aber wie sehr hältst du dich dann an diese alten journalistischen Regeln, abwechselnd Männer, Frauen, diese Geschichten? Gibt es da ein Schnittmuster oder gar nicht?
Gar nicht. Was schon klar war damals mit OF1, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur 70-jährige Maskenschnitzer oder 70-jährige. Ich habe dann schon geschaut beim Drehen natürlich auch, dass ich viele Frauen auch finde, dass die Abwechslung da ist, weil in diesem Land oder in anderen männlich Handwerk am Land unter der Woche sind zu 90% sicher Männer, ja, die dann irgendwo meistens auch noch im Keller sind oder in einem Hobbyraum, während die Frauen die ganze Kehrarbeit machen oder Wäsche waschen, kochen und also fair sind diese alten Beziehungsmuster nicht. Ja. Wenn der Mann mir die Geschichte erzählt, wie klasse er ist, weil er da ein Bierstöpselmuseum hat und die Frau lädt uns dann zum Essen, ja, weil es den ganzen Vormittag hack geht. Ne?
Der Peter, das ist ja für uns eine Herausforderung, würde ich sagen, dieses Frauen-Männer-Thema und wir hätten wahnsinnig gern 50-50. Wir sind aber draufgekommen, die Frauengeschichten sind genauso stark wie die Männergeschichten. Natürlich. Und sie sind auch nicht seltener. Ich glaube nur, dass wir Männer vielleicht ein bisschen lauter sind. Was sagst du zu dem?
Möglicherweise liegt es dann an uns Männern, dass wir die Frauen mehr vor den Vorhang holen. Ja? Dass wir da mehr anschirmen und mehr uns es nicht so leicht machen und schnell die Männergeschichten aufklappen. Ne? Also ich glaube, wäre ich weiblich, wäre die Michaela Reisecker und hätte das Format gemacht, hätte es mir viel schneller eingeladen. oder hätte ich schwieriger zugesagt. Ich habe zwei Töchter mit 9 und 11 und ich bin echt, ich kämpfe in vielen Bereichen dafür, dass die eine andere Welt haben. Ja. Und lernen sie aber jetzt schon selber, dass sie auch für das einstehen. Und wir haben halt eine sehr männlich dominante Welt in vielen Bereichen, ob es in der Kultur ist oder anderen Gewerken und Gewerben, wofür muss der Gott sei Dank endlich aufbrechen. Ja.
Wir haben in einem anderen Interview von dir gehört, dass du immer leichter getan hast mit Frauen, zumindest beim Reden. Du nickst. Hast du generell das Ansprechen von Menschen, von ganz fremden Menschen lernen müssen? Oder ist das etwas, was dir einfach liegt? Weil du gehst ja hin in dieser Reiseckers Reisen, aber generell auch hier, wenn wir uns wieder sehen, du bist sofort offen und sagst, ja, servus, ich bin der Michi Reisecker, Dokumentarfilmer, darf ich dich was fragen? Das ist ja nicht leicht.
Das ist mir eigentlich immer leicht gefallen. Was schon dazu kommt, wenn man dann eine Mission hat oder eine Vision und was macht, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn ich irgendwo ein Projekt habe, wo ich Herzblut einlege, dass dann nur viel leichter geht. Und man trennt dann schon, wenn ich die Brille aufgehabt habe, dann ist es nur viel leichter, weil dann bin ich in dieser Figur unterwegs. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich in Wien beim Schnitt an der U-Bahn stehe, U6, dass ich dann jeden anquatsche, was machst du so und was machst du so? Also man trennt das schon. Oder was auch spannend ist, ich habe eigentlich Höhenangst. Und dann habe ich für die Otterkring-Folge, bin ich am 70 Meter Baukran aufgekreit mit der Brühe und habe geschaut, dass ich das cool filme, habe oben den gefilmt, greife wieder runter, würde ich normal nie tun. Mhm. Also das ist so dieser Kameraschutz, wo es auch Kameramänner gibt, die Unfälle filmen und sagen, hey, das ist auch ein Schutzschirm, mhm, wenn da was passiert. Absolut. Und du filmst was Arges. Und das Anreden, ich glaube, dass, jetzt kann ich so fürs Innviertel, ja, dass das eine Innviertler Grundmentalität ist, aber alle anderen Regionen natürlich auch haben, wenn wer offen ist und neugierig und sicher auch Sozialisierung, Vereine, wo du von klein auf schon lernst, dass du mit allen Altersgruppen quer durch, egal was wer macht, offen ist, einstellen musst für das, was dich interessiert und dass das so der Typsache ist wahrscheinlich auch. Ob man, es ist diese Neugier, in Summe ist diese Neugier und bei dem Projekt ist es viel um Neugier gegangen, hey, was machst du und warum machst du das und aber auch dieses Zuhören, wobei Reiseckers Reisen jetzt kein Monolog ist, wo ich ständig am Mund halte und zuhöre ewig. Mir hat einmal irgendwer in Wien angeredet, du bist der volle Narzisst, ja, bei der Sendung. So, überhaupt nicht, sage ich, weil im Endeffekt, es lebt vom Dialog. Mhm. Ja. Es ist ja schwer einzuschätzen, ob du wo am Schnitt dann sitzt und der Cutter sagt, hey, hättest doch einfach einen Mund gehört, du redest da eine, der sagt ein Wahnsinnszitat oder philosophischen Gedanken und ich rede eine. Und ein anderes Mal weiß ich aber, wenn ich nichts gesagt hätte, redet er nicht weiter. Ne? Also diese, ich habe selber die Brünen oft vergessen. Um 3 Nachmittag filmst du nur irgendwie eine coole Geschichte. Und auf einmal wackelt und am Schnitt stellen wir fest, ich habe da voll viel gewackelt, ne, weil ich auch schon fertig war. Ich bin ja kein Roboter oder keine Maschine. Ich habe die Brille selbst oft vergessen. Und wichtig war, wie immer, sie war nicht versteckte Kamera und gleichzeitig eben schon das Hilfsmittel, dass man es vergisst und schon, dass es einen Unterschied macht, wenn man es so benutzt, ja, ob da eine Kamera da ist oder nicht. Nur habe ich jetzt die Erfahrungen von dem anderen Format und jetzt dem Neichen, so funktioniert Österreich. Aber wenn da eine große Kamera ist, es geht einfach um den Menschen. Wenn ich jetzt an der Kamera pick und die Gespräche führe mit den Protagonisten, kommt dasselbe raus. Und jetzt haben wir die Vorpremiere gehabt für dieses So funktioniert Österreich, wo 2 Leute gesagt haben, hey, das ist typisch Reisecker. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, wie meinst du das? Nein, es ist so echt, so gerade. Ja. Und das hat mich massiv gefreut, weil ich mit das Leben ist schön schon gemerkt habe, nein, ich pick nicht an der Brille. Mhm. Weil sonst bleibe ich an dem Haften. Ne?
Absolut. Ich glaube, der Peter und ich können das unterschreiben. Es ist nicht nur Innviertel, sondern es ist auch so, jetzt kann man es gut tun, genau dieses so, ja. Anreden. Ja, ja. Peter, wie sehr habe ich mich, wie ich jung war, für meinen Opa geniert, weil der jeden angeredet hat. Jeden. Beim Einkaufen, bei der Autowerkstatt, überall. Und jetzt.
Aber das ist so traurig.
Ja, oder? Es ist voll traurig.
Im Rückblick. Weil ja. Das ist ja bei mir natürlich auch so gewesen. Ja.
Natürlich.
Aber es geht mit meinen Töchtern auch schon los. Meine Papa und so. Aber da kommen sie nicht durch, weil das lernen dann schon, dass die den Mumm haben, dass sie einfach auch für das einstehen, was
Gott sei Dank.
Hast du irgendwann dann einmal gemerkt, dass das ein Talent ist deines Opas?
Ja, ich glaube schon. Ja. Er ist viel weiter gekommen dadurch. Viel weiter. Und du hast recht, er war halt Eisstockschießen, alle möglichen Vereine, er war Imker. Der hat mit allen geredet und das hat es gebraucht.
Beim Rennen kommen die Leute zusammen, sagt man. Nicht nur im Innviertel, ich glaube da auch und überall. Jetzt ist dieses Anreden eine Sache. Ja, ich möchte gerne mit Leuten ins Gespräch kommen. Mhm. Die andere Sache ist aber das, dass die Leute dir so unglaublich tief aus ihrem Leben erzählt haben. Warum glaubst du, haben sie das gemacht bei dir? Was ist dein Talent, den Leuten wirklich irgendwie das Vertrauen zu schenken oder zu geben, dass sie dir einfach wirklich Geschichten erzählt haben, wo du, ich kann mich an das Interview damals erinnern, wo du dann sogar gesagt hast, manche Sachen hast du gar nicht genommen für die Sendung, weil es zu intim war. Ich kann mich zum Beispiel an einen erinnern, der sehr viel über seine Selbstmordgedanken gesprochen hat. Ja.
Es ist im Endeffekt, du hast das ja schon angesprochen, es ist Vertrauen. Mhm. Es ist Vertrauen und Vertrauen gebe ich dem ich glaube. Das ist wahrscheinlich so ein Urinstinkt oder Harari, Homo sapiens, kann man lesen, was man will, die ganzen Bücher. Gibt es auch super coole Kinderbücher. Dass es einfach um die Geschichte geht, was man wer erzählt. Wenn da jetzt irgendwer anleitet, wer wildfremder und nicht nur anleitet und sagt, hey, ich habe Autopanne oder sonst was, sondern sagt, na übrigens, also Kamerabrüllen, mich Reisecker, passt das eh. Und da ist die passende, das nehme ich oft bei Schulworkshop-Serie mache, diese Szene vom Gamsbad Binder aus dem Mölltal, so ein 80-jähriger Typ mit Hut, wo ich anleite, da habe ich den alten Bus noch gehabt mit Bett drin, den ersten Bus, wie ich 2009 rund umgefahren bin. Und in dieser Szene habe ich die alte Umhängetasche noch, sagt damals nur, ja, fast wie ein Spion, fast wie die Russen, hat der so gesagt, ne, dann geht das so auf und da ist die Tasche und da ist das Mikrofon und da ist der Bus, Schiebetür und da habe ich ein Bett drin, da schlafe ich drinnen und da fahre ich mir dumm. Alles was Schwarzes auf der Österreichkarte, da fahre ich. Und dann steht dieser alte Mann da, überlegt, seine Frau kommt raus, naja, es wird sich schon ausgehen, komm einer. Und dann geht dieser Gang rein, dieser dunkle Gang ins Haus und das war ganz oft und das ist dieses Momentum und dieses Vertrauen, wenn wer merkt, ich glaube, um die Frage zu beantworten, es ist das, wenn wer merkt, der will mir nichts verkaufen, der will mir nicht ausnutzen, der will nicht irgendwas von mir, sondern dem interessiert, wer ich bin und was ich mache. So dieses ehrliche Interesse. Und ich glaube, das ist für manche vielleicht sogar Balsam auf der Seele. Ja. Oder manche ich bin jetzt wieder bei den Männern, aber es ist wurscht, ob männlich, weiblich, wenn du was machst und dann kommt er und sagt, hey, ich habe gehört, du machst das, hast du da kurz Zeit, dass du mir das zeigst, ich möchte das filmen. Ja, für wen? Ja, für eine ORF-Sendung, das war früher leichter, sage ich das heute, würde das heute oft sagen, gibt es manche, die sagen, ah, ORF, ja, die Zeiten haben sich gewandelt, muss man viel Bewusstseinsbildung machen, dass der ORF sich nicht selbst abschafft. Und dann ist das Vertrauen da und dann gehen Türen auf, das du nie glaubst und dann kommen auch, dann fallen keine Hüllen. Und nachdem ich selber, das mache ich mit den Schulworkshops sehr oft, wo ich sage, ihr habt 5 Minuten zu zweit und dann stellt ihr euch vor die Klasse und präsentiert es. Und die glauben, ja, ich erzähle, was ich mache, du, was du machst, sage ich, nein, wir machen es gemein. Du erzählst über mich und ich erzähle über dich. Und dann schauen wir mal, wie es dir geht, wenn du dein Leben hörst, vom Kindergarten bis heute und wie es mir geht. Das heißt, man muss sich mal komplett öffnen, nur dann kann ich erwarten, dass mein Gegenüber auch seine Geschichte erzählt. Und wenn ich das so schnell tue, an der Haustür, und sage, nein, ich bin der, ich habe das gemacht und jetzt bin ich da, das geht dann im Sekunden-Minuten-Bereich, dann ist das so offen, dann macht man diesen Raum. Und ich glaube, das liegt mir, weil ich auch das ehrlich interessiert mache und nicht für, ja, da geht es jetzt ums Geld oder haha, jetzt habe ich das geschafft. Ich glaube, das ist, weil das so grundehrlich dokumentarisch ist und Dokumentarfilme haben nie ausfinanziert, müssen die Werbung machen. Ne? Also es ist immer schwierig und ich glaube, das ist so ein Motiv, weil es kein Businessmodell ist, sondern ein dokumentarischer Zugang.
Wir haben damals über die Sprache auch gesprochen, ja, über das Mundart und über das Oberösterreichische, was quasi in der Mitte von Österreich liegt. Mhm. Ist das immer nur ein Faktor, glaubst du? Dass du einfach trotzdem mit dem Oberösterreichischen bei den Wienern genauso ankommst wie bei den Kärntnern und den Vorarlbergern?
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es ist leichter. Mhm. Es ist leichter. In Wien haben viele immer gesagt, auch von der Redaktion, wird das ein Wiener Redakteur machen oder Journalist, der dann im Vorarlberg oder in Tirol steht und sagt, hey, Entschuldigung, dass es vielleicht schwieriger ist, was sie widerlegt, weil es gibt genauso super tolle Schauplatzsendungen, wo die Wiener Redakteurin oder Filmemacherin irgendwo in die Bundesländer steht und auch wertgeschätzt wird etc. Aber ich glaube, in meinem Zugang, so wie ich gearbeitet habe bei Reisigers Reisen, ist es sicher leichter, wenn du da sehr neutral bist. Ist meine Einschätzung.
Cool. Spira zum Beispiel, auch Wienerin, ne?
Ja, Spira.
Aber die ist auch super angekommen. Ich bin mit der zweimal am Wirtshaustisch gesessen, weil jedes Mal, wenn sie in Schörfling und Umgebung gedreht hat, ist bei der Post oben gesessen, beim Godoy Gerhard, bei meinem Freund. Das war einfach super.
Spira ist ein Stichwort, ein lustiges. Mit TV Media damals bei der 3., 4. Staffel hat der Redakteur, hat mir ziemlich Balsam geschmiert, der hat gesagt, ja, es ist irgendwie, du bist irgendwie so auf einem Berg zwischen Spira und Seidel. Da bewegt sich Reisigers Reisen. Aber es geht sich nicht aus, dass seidlisch ist, dass man sagt, oh, und es ist aber auch nicht Spira, es ist ein eigener Gipfel dazwischen.
Wie geht's da mit der Definition?
Ja, das war sehr, ich habe das sehr gern so genommen, ja.
TV Media, Shoutout.
Ja, genau. Ja. Du bist natürlich am bekanntesten für Reisigers Reisen, hoffentlich jetzt dann auch für Wie funktioniert Österreich?
So funktioniert Österreich.
Na, servus, das auch noch.
Wir haben lange um einen Titel diskutiert, ja, also mittendrin oder Menschen in Bewegung, und im Endeffekt ist geworden, so funktioniert Österreich.
Weil es keine Frage ist, ist eigentlich cool.
Das ist ein Rufezeichen, ja, oder genau, endlich, genau. So funktioniert Österreich. Ja.
Ich würde aber trotzdem gern in deine Geschichte noch ein bisschen eintauchen. Ja. Und ich habe mir verschiedene Sachen herausgesucht und ich würde gern wissen, wie es dazu gekommen ist. Zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, dass du dich für die Hauptschule entschieden hast, wegen am Turnsaal. Was steckt da dahinter?
Ja, das stimmt. Weil mein Bruder, vier Öder war im Gym.
Ja.
Und ich habe damals das Gym geschaut mit meiner Mama und gesagt, boah, das ist so ein grauer Bunker, habe viele Geschichten von ihm schon gehört, boah, der Professor. Und gesagt, nein, da gehe ich sicher nicht hin. Und sind wir in der damals Hauptschule mitgefahren, HS2, jetzt Mittelschule. Und da tut es geheißen bei der Führung, der Turnsaal ist neu, also der komplett saniert. Und ich dachte, cool, da gehe ich hin. Ja. Und ich sage oft bei so Workshops, auch mit den Kids, mit den Schülern und Schülerinnen, sage ich oft, das war so die coolste Zeit, weil die Klassenvorständin, da habe ich letztens einen Workshop gemacht mit der Klasse in Ried, die war irrsinnig cool. Die war jung, motiviert und es war rückblickend einfach eine super Zeit. Und ich bin ein Verfechter von dem durch meine Lebenswege, Lehr, Studium und, dass ich zu den Kids oft sage, auch in der Oberstufen, scheißt euch nichts, macht es das, was macht es, zieht es das durch, weil dann habt ihr immer so Zwischenabschlüsse, wenn es leicht geht, wenn es gar nicht geht, ja eh. Aber die Lebenswege können so bunt sein, so viel abbiegen, es gibt nicht mehr das eine, so wie früher, ja, macht es oder macht es, bleibt euch selber treu und scheißt euch nichts, ja. Mhm. Und das war halt bei mir da auch so. Also das stimmt, das war halt der Turnsaal war es. Ja.
Coole Sache eigentlich. Ja. Jetzt ist er auch schon alt, gell? Aber damals war er super. Das nächste, was ich...
Was soll denn das heißen?
Die Schule war jetzt eine Containerschule, weil genau die ganze Schulgeneral sind nicht dazu. So alt sind wir schon.
Naja, die Zeit verrinnt, die Uhr macht Zickertack. Ist doch so, ja.
Ein Zeitlhofer-Zitat. Die Uhr macht Zickertack.
Ganz eher Helge Schneider. Also das kann ich mir jetzt nicht anheften. Du hast dann vorher angesprochen, Tourismusschule Bad Ischl. Genau. Also Salz kann man gut. Viele sind dort wahnsinnig glücklich geworden, du aber nicht. Du hast gesagt, du hast es unter Tränen abgebrochen, so bildlich. Genau. Was ist da am meisten abgegangen von daheim? Was hat dir da gefehlt?
Naja, ich war eben, wie gesagt, habe schon Fußball, Tennis, Musik, Skiclub und habe gern gekocht, koche immer noch gern. Also dieses kreative, kulinarische, was mir so lustig war, das war mein Motiv, da hinzugehen. Damals war die Lehre im Gespräch, da weiß ich noch, da hat mein damaliger Hausarzt, hat zu meinen Eltern gesagt, nein, Berufsschule Münster auf keinen Fall, Drogen und so, die ganzen Schulen oder Leonfelden auch nicht, ja nicht. Dann war ich irgendwie für die Ischl geworden.
Ja, aber den Ruf gibt es ja von Ischl genauso. Den
Ruf gibt es immer irgendwo im Tourismus, leider, ja. Will ich gar nicht bewerten. Und auf alle Fälle war es dann echt Heimweh in Richtung Vereine. Ich war dann mit 14, 15 erst bewusst dort, dann im Internat. Ich war Asthmatiker, ewig, früher Lungenentzündungen, war dann so im Mittelzimmer, nicht im Vierer, nicht im Dreier, sondern allein. Heute sind das Zweier-Suiten, weil ich auch immer wieder dort bin mit Schulworkshops. Und damals, heute würde man Mobbing sagen, wir waren sicher einige, wenn du nicht da im Fokus warst in irgendwelche Gruppen, warst du sofort Mobbing-Opfer. Ja. Und sofort irgendwie, würde mir aber nicht einmal sehen als volles Mobbing-Opfer, aber schon auch in die Richtung, dass ich einfach gelitten habe, dass die Vereine einfach weg waren. Und mir das erst bewusst worden ist in dieser Schule. Und meine Eltern waren damals cool, die haben gesagt, hey, geh doch, mein Papa hat gesagt, geh doch noch in Tabela, nach Riert. Da sind viele Mädels, da kannst du kochen, so in die Richtung. Und ich habe ihnen dann erklärt, als Gerhard Berger-Fan damals und dieses verbotene Schraufenmechaniker sei daheim, weil mein Bruder mal mit dem Moped erwischt haben, war das eher fremd. Wir haben nur so einen Holzwerkstatt gehabt, mein Opa. Und habe ihnen erklärt, nein, ich will Mechaniker werden. Und dann hat ein Freund von meinem Vater beim Land Oberösterreich, Orange, Straßenmeisterei, die haben Lehrlinge gesucht, weil sich da keiner bewirbt, das ist ja nicht cool, das ist ja nicht Audi, BMW und so. Und ich bin dann als Lehrling dort eingestiegen, habe die Doppellehre gemacht, Kfz-Techniker, also Elektriker und Mechaniker, und habe dann Lehrlingswettbewerb gewonnen, war über diese Lehre beim Land Oberösterreich, und das schätze ich nachträglich massiv, war in Rimini, haben Autowerke angeschaut, in England auf die Doppeldeckerbusse gearbeitet, Sprachreisen, BMW in Deutschland, also drei Wochen. Voll geförderte Lehre. Das damals, Ende 90er Jahre. Und hab dann in der Berufsschule hat sich das dann so verwoben, dass ein Lehrer gesagt hat, hey, du tust dir leicht, geh doch studieren oder mach doch was nur. Ne? Mhm. Und das sind auch so Lebenswege, das suchst du nicht aus. Es hätte genauso sein können, dass ich so, okay, ich mach einen Kfz-Meister, hab meine Werkstatt und das ist dann immer so spannend. Und das ist auch bei den Reiseckers Reisenfiguren so spannend zu sagen, ja, es passiert halt das, was passiert. Vieles kann man planen, manches gar nicht.
Ist Leben Zufall?
Hat der Wagenhofer mal gesagt, den ich sehr schätze, Erwin Wagenhofer, der leider schon verstorben ist, der hat gesagt, in irgendeinem Interview vor Jahren oder einem Jahrzehnt, Zufall gibt es nicht, weil man entscheidet im Endeffekt, wo man abbiegt. Und das taugt mir ziemlich, weil bei Reiseckers Reisen war ich tausende Male ein Bild im Pinzgau, wo ich da stehe, ich habe einen Tipp gekriegt, der war nicht daheim, ich habe einen Tipp gekriegt, der wollte nicht, und dann stehe ich an der Kreuzung und entscheide selber, fahre ich links oder rechts. Mhm. Und damit lenke ich mein Leben, wie es weitergeht. Und das ist ganz oft so. Und darum glaube ich, wie er damals zitiert hat, es fallen einem die Dinge so zu, wenn man manches auch entscheidet. Aber es ist die Mischung, das ist sowohl als auch an Sachen, die halt so passieren, ob es jetzt Leben und Sterben ist oder sonst was, wo man Glück braucht und gleichzeitig Pech hat und dann kommt das raus und nennen wir es Zufall oder nennen wir es Bestimmung, irgendwie die Mischung wahrscheinlich.
Wie entscheidet der Michi Reisecker? Aus dem Kopf heraus? Aus dem Bauch heraus? Was ist es?
Eher viel mehr aus dem Herz heraus wahrscheinlich. Ja. Immer so aus der Intuition, dass ich für wann was brenne, wenn mir einfällt, hey, ich mache Eis und dann lässt mir das nicht mehr los, dass ich es mache. Gott sei Dank so eine coole Frau habe auch, die sagt, ja, dann mach, ich unterstütze dich, ich kenne dich, also das bist du. Und das dann durchziehe und dann erst draufkomme, naja, gescheit vom Kopf, vom Naturwissenschaftler oder vom Familienvater oder sonst was, gescheit ist was anderes. Gescheit ist eine Beständigkeit, eine Sicherheit, mehr finanzieller Background und nicht mit Einfluss das machen, das machen, das machen. Bin dann nur Fraktionsobmann geworden bei den Grünen in Regau, da hat mein Freund überredet, gesagt, mache ich nie Politik. Hat mich dann überredet, dass ich gesagt habe, ich wohne da in Regau, ich will in der Verantwortung, in der Gemeinde, wo ich lebe, auch Verantwortung übernehmen. Hätte ich gewusst, wie turbulent das ist, unterschiedliche Meinungen zum Trotz, hätte ich das nie gemacht. Und gleichzeitig ist es so wichtig, und das mache ich auch in die Schulen, so Demokratie, Nachhaltigkeit. Gibt es jetzt lustigerweise eher ein neues Fach vom Ministerium, Medien und Demokratie, weil wir feststellen, quer durch alle Farben, komplett wurscht, was wer denkt, wo gehen wir als Gesellschaft hin, wenn da nichts mehr nachkommt, wenn die alten Männer hauptsächlich in die Gemeinderäte sitzen, die Jungen, die cool sind und sagen, hey, tun wir das an, studieren gehen oder weg sind oder beruflich nicht Zeit haben. Und was bleibt dann für uns über? Wer lenkt dann diese ganzen Gemeinden? Also ich mache das mit einem Fuß, nächstes Jahr ist Wahl, dann schauen wir, ob es weitergeht oder nicht, ob ich weitermache oder nicht. Eher weniger, glaube ich.
Machst du weiter.
Eher weniger. Und
kannst du was gehen lassen?
Sehr leicht. Ah, okay. Sehr leicht. Okay. Ja. Reiseckers Reisen habe ich selbst beendet. Da wollte ich immer, es war nie fix, obwohl es 6, 7 Jahre gelaufen ist, diese über 6 Staffeln war immer, es war nie ein Selbstläufer, dass der ORF uns da ausfinanziert. Wir sind immer gehängt an öffentliche Förderungen. Kriegen wir es oder kriegen wir es nicht? Und wann war 1000 abgegangen, es hat schon geheißen, wird nicht nachgeschossen. Ja. Und habe das dann 2019 deshalb selber beendet, nur vor Corona, weil ich gewusst habe, ich will selber Stopp drücken. Ich will nicht, dass mich der ORF irgendwann schießt. Und ich habe im Hintergrund die Vision gehabt, ich würde es gerne in Europa machen. Mit dem Zug, mit dem E-Bike. Der ORF hat immer gesagt, das funktioniert nicht, ich lebe vom Dialekt, dann wieder bei der Sprache. Und dann war die Berlin-Folge, Berlin-Doppelfolge, dann einmal die Bali-Folge, dann die USA-Folge 2012 als Special zur Wahl.
Oder Italien unten, oder? War ja, spannend.
Aber es funktioniert, ich lebe nicht nur vom Dialekt. Und das war aber nicht im Sinn vom ORF. Und ich habe immer gesagt, ja, eigentlich will ich selber mal auf Stopp drücken und auch offen sein für anderes. Mhm. Und dasselbe ist jetzt auch bei den Tätigkeiten, die ich mache. Eben mit einem Fuß diesen Fraktionsobmann, mit dem anderen Fuß die Schulworkshops und Lehrlingsworkshops. Also mit den Brühen mache ich das auch mit Firmen. Letztens so in einer technischen Firma, Spritzgussmaschinen mit 12 Lehrlingen, die haben dann mit der Brühe und Smartphone durch die Firma gesaust und haben in dem Style die eigene Firma entdeckt. Mhm. Und dann ist auch wieder das, dass die Firma glaubt, so oft in so alte Strukturen, ja, ja, die Führungskraft, die Hierarchien, und dann kracht der Lehrling plötzlich zum Betriebsleiter eine oder zur Controllerin und sagt, hey, taugt dir das, was du da machst? Mhm. Das ist ja für mich so selbstverständlich, so diese geraden Fragen. Und für manche ist das total überfordernd. Ne? Jetzt muss ich da ehrlich sein und mal sagen, was ich denke. Das kann auch wehtun, die Wahrheit. Ne?
Das stimmt.
Und diese verschiedenen Bereiche, mit dem Eis dazu, sind zu viel. Also in Summe ist es viel, weil ich nur mehr rotiere. Und dann ist das neue Projekt eben auch noch dazugekommen. Und es ist alles in Summe nicht so viel, dass ich sage, ja, ich habe da ausgesorgt. Der Bauer to the People, Willi Bauer Podcast, der war vor 2 Jahren, der hat gesagt, kann es sein? Der hat mich voll aufgedeckt, der hat gesagt, du hast Angst vom Geld verdienen. Ich sage, stimmt, weil ich bin immer alles so klein. Mir hat einmal in Deutschland der Eismaster hat mir gesagt, der alle kennt, so Eisweltmeister, du musst dir das machen, Brand, lass produzieren, geh in Vertrieb, schnallst dir Eis aus, nicht da romantisch selber machen in der Werkstatt. Aber das ist ja das, was mir so Spaß macht. Und diese alte Ego-Geschichten, die habe ich bei Reisekreisen mir voll viel geholt, weil da steht dann auch der Künstler im Südburgenland, der da einen Modellbausatz macht aus einer alten Vespa in Echtgröße, aus Stahl und düftelt. Und das sind lauter Menschen, wo es nicht vordergründig ums Geld geht. Hintergründig müssen wir alle irgendwie überleben. Aber es geht um diese Freiheit, um diesen kreativen Drang.
Aber um was geht es unterm Strich dann wirklich? Ist es die Selbstverwirklichung im Leben? Weil ich habe immer das Gefühl, die Frage, was machst denn eigentlich du, das kennt, glaube ich, jeder. Das ist, glaube ich, die am meisten gestellte Frage in einem Leben. Aber wenn an die gestellt wird, dann bin ich oft sowas von fast ein bisschen neidisch auf Leute, die das mit einem Wort beschreiben können. Weil ich kann das nicht. Wenn du ganz ehrlich bist, Robert, du kannst es auch nicht, weil du machst auch verschiedenste Sachen, du kannst es sowieso nicht. Du kannst sagen, ich bin Eismacher, ich bin Dokumentarfilmer, ich bin Gemeinderat und so weiter. Aber glaubt ihr, wenn man das Ganze unterm Strich sieht, ist vielleicht eine Biografie, die man nicht kurz erklären kann, stellvertretend für ein spannendes Leben?
Nein, ich bin da wieder beim sowohl als auch, weil ich habe immer alles im Entweder-Oder gesehen und ich benutze da die Watschen, die mir eine gute Freundin von meiner Frau gegeben hat vor ein paar Jahren, die hat gesagt, Michi, du bist viel zu viel im Entweder-Oder, du musst mehr im sowohl als auch sein. Cool. Und das hilft mir ganz oft, das sollte man nicht als Legitimation nehmen, dass man so alles immer hinlegt, ja. Aber ich glaube, unabhängig von den Floskeln, ja, jeder muss für sich selbst wissen, was ihn glücklich macht oder zufrieden macht. Es ist dieser Sinn. Deshalb habe ich bei der Borealis gekündigt mit über 3000 Euro, mit 24 Jahren Vertrauensarbeitszeit, 17 Nationen in der Firma. Der Chef hat gesagt, geh nach Abu Dhabi, such da aus, was du gehst. Borealis hat damals auch schon zur ÖMV gehört, Borouge. Würde da noch sein, hätte Gehaltsvorstellungen, kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Und mir hat der Sinn gefällt, weil ich wusste, ich arbeite an einem 2 Millionen Wasserleitungsprojekt in London und Flugzeugteile für da und Audi High-End-Teile, Glasfaser für da. Habe super Job und habe am Montag, Dienstag angefangen. Scheiße, nur 4 Tage bis zum Tennistraining. So, ich nenne es immer so böse, ö3isiertes Denken. Ach, nur mal 2 Tage bis zum Wochenende. Ja. Und das wollte ich nicht. Und kommt eh nicht mehr. Nein, wieder ö3 nicht. Ö3 ist super. Aber diese klassischen Radiofloskeln von Moderatoren, die dann sagen...
Wieso teilst du auf mich?
Die dann sagen, nur mehr 2 Tage bis zum Wochenende und drucken wir es
andere Sachen, keine Frage. Nein,
du, das ist genau der Punkt. Das machen wir nicht. Wir brechen das ganze Jahr auf.
Das ist schon gebrochen.
Genau.
Ja. Das ist ein altes Klischee, ist ein überholtes Klischee. Und
aber ich weiß, was du meinst, ich war auch bei der BCI, wurde ich auch geschult auf das. Ja. Flächen, two elemental break, nicht mehr sagen, das ist lächerlich.
Aber es ist überholt, weil junge Zuhörer und Zuhörerinnen würden sagen, da sitzen 3 alte Männer, es ist überholt, weil das war damals nur so dieses Muster, Monday to Friday und mittlerweile ist nicht mehr Work-Life-Balance, sondern Life-Life-Life-Work. Ich habe Studienkollegen, die in führenden Positionen sind, in High-End-Firmen in Europa, die sagen, ich habe nicht mehr 10 Bewerber, wo 8 sagen, hey, ich will Leben auch nicht mehr im Job, sondern wo 8 sagen, ich würde jetzt mein Leben gehen, Weltreise, mache das, das, das und 2 Monate habe ich für die Firma Zeit, wenn ich den Job kriege. Mhm. Also das hat sich ein wenig gewandelt und einmal auf der Frage nochmal zurück. Ich glaube, in Summe geht es um einen Sinn und der war bei mir in der Borealis weg, weil ich gewusst habe als Mechaniker, ich richte dir den Lastwagen her, dann sagst du, hey, magst du einen Kaffee oder magst du einen Tee? Hey, Dankeschön, ciao. Mhm. Und das hat einen Sinn gemacht, das war unmittelbar. Und wenn was so weit weg ist, war der Sinn halt für mich eher weg. Und diesen Sinn muss aber jeder für sich erkennen. Und es gibt Leute, in der, wie ich schon gesagt habe, in irgendeinem Bürojob oder egal wo. Mhm. Und das war für mich bei Reiseckers Reisen so diese Suche nach Menschen, die das gefunden haben, was für einen das Leben lebenswert macht. Und das ist dann egal wer, egal was, mit oder ohne Studium, Arbeiter, egal wo, dass du einfach sagst, cool, dem taugt das, was er macht. Oder er hat es mir noch vorgegackelt. Mhm. Weil eine gute Freundin hat damals gesagt, du weißt ja nicht, ob der eine Leiche im Keller hat. Sag ich, nein, weil Dokumentarfilm ist eine Momentaufnahme. Ich kann eine alte Blumenbinderin, ich mache es bewusst in der weiblichen Form, ich kann eine Floristin filmen, die war nicht weg, die mir das Schönste erzählt und in Wirklichkeit hat sie einen Mann im Keller eingesperrt und schlagt ihn jeden Tag.
Richtig.
Ja? Also wir wissen es nicht, das ist eine Momentaufnahme und das war so quasi meine Motivation, das so zu machen und ist heute noch, wahrscheinlich mache ich den ganzen Wahnsinn im Positiven oder wir alle, was wir machen, weil es uns Spaß macht, weil es uns erfüllt und weil man finanziell halt auch irgendwie, geht es dann schon immer irgendwo und ich war halt ein Mensch, wenn mir was nicht passt, ich stehe sofort um und mache damit was anderes. Mhm. Was andere gibt, die sagen, man, das darf ich auch gern oder ich habe schon im Freundeskreis Leute, die sagen, hey, ich darf das auch gern, aber ich habe seit 11 Jahren schon überlegt, ob ich kündige, aber ich schaffe es nicht. Wegen der Sicherheit.
Genau. Für viele geht es oft nicht, ganz genau. Einfach. Würdest du sagen, auf deinen vielen Reisen, und zwar nicht bei Reiseckers Reisen nur, sondern generell, auf deiner Lebensreise, hast du mehr gelernt von den Menschen oder über die Menschen oder über dich im Endeffekt?
Ja, am meisten von den Menschen, von diesen Geschenken, dass man die begegnen darf oder dass ich die begegnen dürfen habe. Und dadurch natürlich reflektiert man sich ja zurück, dass man sagt, die spiegeln ja an. Und das war ja immer das, in Reiseckers Reisen im Format hat man ja immer nur das Geben, das Nehmen gesehen, ja, wenn die erzählen und erzählen und erzählen und nicht das Geben, wo ich dann auf einmal sage, okay, stopp. Und dann sagen die, nein, aber jetzt erzähl du einmal. Wieso machst du denn das? Seit wann machst du das? Das habe ich ja 1000 Mal erzählt. Das ist ja dann dieses Geben und Nehmen. Oder nein, jetzt bleibst du noch auf der Jausen, ne? Diese Outtakes, weil die kein Budget da war. Genau.
Hast du das jemals bereut, diesen harten Break Borealis wegzugehen?
Nein, niemals.
Wegzugehen vom Geld.
Niemals, nein. Mhm. Nein. Und ich habe trotzdem als Filmemacher auch überlegt, ich habe auch Geld gekriegt, aber es sind nicht fern wie manche andere, die in der Medienwelt öffentlich bekannt sind, dass da 6-0er dort stehen oder sonst was. Es sind halt im Dokumentarfilm eher als fern, dass du sagst, cool, du hast ein Projekt, du kannst mit dem überleben und in dem Moment, wo nichts mehr ist, lebst du halt nicht mehr. Na, das kennt jeder Kreative. Das ist Idealismus, zu sagen, okay, Wahnsinn, man ist in der glücklichen Lage, das Code finanziert zu haben und das Projekt läuft, während es bei ganz vielen anderen nicht so ist. Und gleichzeitig ist es aber kein Gmadi Wiesen. Ne?
Jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Du kennst ja trotzdem auch diese Geschichte gut. Du bist ewig in den Medien, ewig sichtbar, was andere einfach nicht schaffen oder ganz wenige schaffen. Glaubst du, ist dieses Neuerfinden von sich selbst und trotzdem sich treu zu bleiben auch bei dir das wichtigste Element gewesen?
Absolut. Und ich sage ja immer, ich habe meine Position ja wirklich komplett erfunden, weil das gab's ja nicht. Ja. Also wie ich begonnen habe, gab's zwar schon ein paar Männer im Kinderprogramm oder wie auch immer, ja. Aber diesen Begriff, den ich kreiert habe, Family Entertainer und mein Unternehmen, Family Entertainment, habe ich natürlich aus Amerika von der Disney. Ich war halt bei der Disney und das war halt mein Glücksfall mitgebracht. Und das ist was gedauert hat, weil es war halt damals, um ganz ehrlich zu sein, war es halt irgendwie der Kinderonkel. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Naja, arg, oder?
Das war für mich der Erich Schreier, dein Freund, immer.
Nein, der Kinderonkel. Der war ja auch schon genial, weil der war halt Schauspieler, da wusste jeder, was der kann. Also ich Respekt vor dem Erich Schreier, aber es gab ja wirklich Amdam-Des-Moderatorinnen, die Tanten genannt wurden, das ist ja das Schlimmste.
So, ja. Ja. Das waren ja auch unsere Kindergarten-Tanten im Fernsehen.
Ja, es war eine wertfreie Bezeichnung. Genau. Und darum, da bin ich beim Köhlmeier, da hat er auch in einem Interview gesagt, man muss aufpassen, auch mit Büchern etc. Es ist gut, wenn man was anderes normiert, so People of Color oder Indigene und alles. Wir sind gerade in einer Zeit, wo wir einfach lernen, da mehr Bewusstsein zu haben und viel richtig zu stellen. Und der hat aber gesagt, er hütet sich davor, dass man dann bei jedem Buch aus der Vergangenheit und jeder Meldung da immer nachgebohrt, was nicht heißt, dass man Vergangenes beschönigt. Aber das ist ein schmaler Grat, da alles niederzubewerten. Ja.
Absolut. Du musst uns jetzt unbedingt noch von deinem neuen Format erzählen, weil ich finde, da sollte man ein bisschen Lust drauf machen. Und die Zeiten haben sich ja geändert. Reisigers Reisen kann man sich jetzt auf YouTube anschauen. Stell dir vor, damals wäre die TV-Tech oder OF On schon so gewesen, du hättest ja unglaublich mehr Zugriffe gehabt. Das wird jetzt anders, oder?
Ja, es war damals auch noch, um da noch nachzuhacken, es war damals mein Bestreben, da habe ich mit dem Brandner, der hat damals die OF TV-Tech geleitet, viel Kommunikation gehabt, endlich das mehr zu streuen oder Flimmit hat es kurz gegeben vom ORF, das Portal. Dann war diese gesetzliche 7-Tage-Regel, nach 7 Tagen waren die Folgen weg. Ich habe dann einen Fan gehabt, der hat es illegal immer auf YouTube hochgeladen damals schon. Der ORF hat gesagt, ich unternehme nichts dagegen, dann waren zumindest die Folgen auf YouTube nachsehbar. Es hat damals schon viel gegeben, 2010, 2013, 2015, die gesagt haben, mach doch irgend so einen YouTube-Kanal oder sowas. Ich habe die Energie und die Ressourcen nicht gehabt. Und es war nie mein Zugang. Ich bin ja kein Blogger oder kein, es war nicht mein Zugang. Heute gibt es einen anderen, der sagt, da mache ich doch viel mehr draus. Ja. Und im Endeffekt ist es cool, dass die Folgen nur sind und manchmal werden sie ja immer wieder im Nachtprogramm vom ORF wiederholt und dann gibt es Leute, die das erste Mal drauf stoßen und mich dann anschreiben und so cool und wann kommt da mehr und ich sage dann, ups, das ist aus 2013, weil es also dokumentarisch kurzweilig ist und in gewissem Maße zeitlos. Und wie gesagt, ich habe zwar 2019 habe ich bereits das Reisen auf Stopp gedruckt, dann war 20, war ein neues Format damals, das Leben ist schön. Mit verschiedenen Episoden. Ich habe damals gemacht Alpendorf, wo ich eben selber mal Skilehrer war und der mobile Schönheitssalon. Die sind beide auch auf YouTube zu finden, diese Folgen. 45 Minuten OF1. Ich habe Regie gemacht, hinter der Kamera. Man hört und sieht mich nicht. Das Format hat der OF dann nach vielen Folgen oder nach 6, 7, 8 Folgen, nach wenigen Folgen wieder eingestellt, obwohl es sehr gut funktioniert hat. Waren halt wahrscheinlich im Hintergrund politische Entscheidungen oder strategische Entscheidungen. Und habe dann mit Corona gewusst, ich mache diese Eismanufaktur, Schulworkshops, zeitweise online und wie Corona war, in die Richtung. Und habe mich da aus der Filmwelt, habe nur 1, 2 Kinoprojekte eingereicht, zu 2 Themen, wo ich dann einmal sogar zu hören bekommen habe, über 3 Ecken, naja, du hast dein Brühen, bleib doch dort, ne? Wenn's dort, das war, war nicht so toll. Bei der Filmwelt geht es halt wirklich um das, 20, 30 Einreichungen und wenn 5 gefördert werden oder 10, bist du dabei oder nicht. Das ist ganz, ganz hart, das wissen alle Kreativen. Und dann haben wir jetzt ein Projekt, So funktioniert Österreich, ein neues für ORF2 Kultur, also wieder die Kulturredaktion, die Reisekers Reisen betreut hat, wo jetzt die Rotkreuz-Folge am 26. Juli läuft, um 10 nach 10 am Abend auf ORF2, 45 Minuten Doku und die Parlamentsfolge, also der Blick hinter die Kulissen, Parlament, Parlamentsdirektion am 2. August. Und dieses Projekt ist mit der Geierhalter-Film, das hat die Geierhalter-Film schon 10, 12 Jahre lang gehabt.
Wahnsinn.
Und seit 4 Jahren haben wir daran gearbeitet, dass wir es irgendwie finanzieren. Und jetzt haben wir es kofinanziert. Das heißt, für Hörerinnen und Hörer, die das nicht so wissen, kofinanziert heißt, da beauftragt nicht der ORF eine Produktion oder einen Filmemacher und sagt, mach das, das ist eine Auftragsproduktion. Und bei Koproduktion heißt es, die Geierhalter-Film koproduziert das mit dem ORF. Die zahlen nur einen Teil der ORF und einen Großteil sind Förderungen, Land Oberösterreich, RTR, Rundfunkförderungsgesellschaft und Film von Wien, weil da verschiedene Beteiligte sind, ich als Oberösterreicher, Filmwertschöpfung in Wien und so kann man gemeinsam diese Produktion finanzieren. Und inhaltlich geht es um den Blick hinter die Kulissen von österreichischen Institutionen, die uns alle als Gesellschaft betreffen. Und die Produktion glaubt, es war halt nie die Zeit reif, dass man sich das traut hat oder macht oder so sehen will. Jetzt ist sie reif und ORF Kultur hat im Sommer 10 Slots, da hat im Zentrum immer Sommerpause und deshalb läuft es jetzt im Sommer um 10 nach 10, was eigentlich ein super Blase ist, weil da im Schnitt, da ist jetzt nur Weites Land von der Jennifer Retzny, auch ein super Format, so über Bundesländer und dann Alltagsgeschichten wiederholen, sind wir wieder bei den Wiederholungen, weil immer wo zu wenig Geld da ist. Und das ist aber eigentlich ein super Slot, weil da 180 bis 200.000 Zuschauer, Zuschauerinnen sind.
Ist es der Sendeplatz von der Schnabel?
Nein, von der Sharon Nuni ORF 2 Kultur. Aber okay. wo normal im Zentrum ist.
Im Zentrum gibt es nicht mehr.
Im Sommer, Pause, oder? Hast du
das
gesagt?
Hat Sommerpause. Nein, das hat Sommerpause. Im Zentrum hat Sommerpause und da läuft das quasi.
Du meinst den Talk, den im Zentrum? Ja. Den gibt es nicht mehr. Das ist jetzt die Schnabel.
Ah, haben sie den eingestellt?
Ja, ja.
Dann ist der Schnabel, bin ich schon weiter weg. Oh, oh. Wie heißt das jetzt?
Der aktuelle Podcast.
Das Gespräch mit Susanne Schnabel.
Ah, das Gespräch.
Entschuldige, ich muss sofort richtig stellen.
Ja, schau, du siehst, wie viel ORF ich schaue. Ja, ich habe ja keinen Fernseher, weil ich einen Fernseher gehabt mit
rein. Sonntagabend.
Sondern waren dann immer nur Laptop oder Beamer. Aber Sonntagabend statt im Gespräch Schnabel oder so.
Ja.
Da ist, so funktioniert Österreich. Ja, genau, zu meiner Schande. Ja. Nein, und auf alle Fälle, wir haben 4 Folgen durchgebracht. Davon hat eine gemacht meine super Kollegin, die Marion Bricklinger aus Enns, auch Oberösterreicherin, die hat gemacht Wiener Linien, auch super Folge. Dann habe ich gemacht Bundesforste, da haben wir da am Attersee gedreht. Da sind in Summe 6, 7, 8 Menschen, die wir begleiten dokumentarisch, mit denen wir als Zuschauer, Zuschauerinnen eben diesen Blick hinter die Kulissen und Zusammenhänge ein bisschen verstehen. Aber keine Reportage, wo du durchgetextet Infos kriegst, sondern da war mir wichtig, eben auch wieder so humanistisch, menschlich, die Menschen begleiten, kurze Interviews. Und wir haben da in Verreck gedreht, bei der Bundesforste-Folge mit einem Feuerwehrboot und mit einem Seenmanager, wo es darum gegangen ist, dass man alte Auto von der Anlegestelle von der alten Autoreifen rausholt. Und da war ja brisantes Detail am Rande, dass diese Reifen voller Quackermuscheln sind. Ja? Und man halt da steht und sagt, okay, es wird immer mehr, Lösung gibt es keine, maximal Karpfenbestand, was da auch nicht so der Fall ist. Und der Mensch steht halt vor Tatsachen, die halt passieren, weil weniger kühles Schmelzwasser nachkommt, weil es wärmer wird, weil der See nicht mehr so kühl ist in diese unterirdischen Schicht, in diese Unterwasserschichtungen. Und wir halt als Mensch dann sagen, naja, irgendwann haben wir die Bodenschlapfen, oder irgendwann ist alles schwarz, oder haben alle einen Schnitt, jeden Tag.
Jeden Tag. Ernsthaft, ich habe jeden Tag einen Schnitt. Es ist so.
Genau. Und das ist, und deshalb ist auch Dokumentation immer so ein Zeichen der Zeit. Ne? Aber auf die konkreten Folgen Rotes Kreuz, da haben wir viel in der Region auch gedreht, Anti-Mobbing-Ausbildung in Vöcklabruck in der Dienststelle, Jugendrotkreuz, Blutspendeaktion in Waldsell, wo der Andi Goldberger her ist, mit dem Blutspendedienst, dann einen mobilen Pfleger in Scherding, Suchhundestaffel in Linz, also so quer durch.
Aber ist es auch wieder so offen, dass du dann während dem Dreh Geschichten findest?
Auch, aber viel mehr geplant, okay. Weil eben durch das Drehteam, Kameraton, Aufnahmeleitung und die Regie, vier Leute, es ist schon so, dass ich vorher hinfahre, zum Beispiel in den Sozialmarkt, die Leute kennenlernen, die Protagonistin, in dem Fall dort die Hertha, die ist über 90, ganz eine coole Oma, das ist die Hauptfigur des Films, kann man auch sagen, und wir dann schon ein bisschen besprechen, okay, wer ist dann da, wann wir drehen, wie wird das ungefähr laufen, was hab ich vor, aber auch sehr spontan, aber anders, natürlich, weil du anders mitdenken musst, das ganze Team, oder bei der Bundesforste haben wir auch in Mürzzuschlag gedreht auf dem Windrad, da musst du schon ein bisschen...
Bist wieder rausgeklettert.
Da bin ich mit dem Lift gefahren, so ganz eng, ohne Höhenangst, weil mit Film, aber ohne Brille, ja. Und das Gute war für uns, wir haben noch fixiert eine zweite Staffel Bestattung Wien, Flughafen Wien, Berufsfeuerwehr Linz, das drehen wir im August und die Marion macht Tiergarten Schönbrunn und kurze Zeit später hat schon wieder geheißen, minus 60, 70, 80 Millionen, ORF kein Geld, alles Stopp, also es fällt hinten und vorne immer die Kohle und teilweise passiert es dann bei Drehs, dass wir sogar angefeindet werden, ja ihr da vom ORF, vielleicht zahlen wir Gebühren, wo ich dann oft sage, ich bin nicht einer von den ganzen Namen, die man in den Medien kennt, die da sechsstellige Summen verdienen. Ich bin ein kleiner, freiberuflicher, kreativer Wahnsinniger.
Kenn ich.
Der das macht. Und ich sage oft bei gerade dann auch zum ORF zur Redaktion, hey, eigentlich brauche ich da irgendwie einen Benefit oder weil ich da ständig euch rechtfertige. Und was ich aber auch sage, der ORF ist ja nicht das, wie früher Reisekers Reisen gemacht habe, hat es im Innviertel auch Leute gegeben, die glaubten, ja, der ORF, das. Also gesudert und geschimpft ist in Österreich so schnell. Das ist ja ein Traum, sind wir Weltmeister. Wo ich auch gesagt habe, hey, der ganze ORF, ich habe da nie mit einem Wiener zu tun oder sonst. Und das ist quer durch alle Bundesländer ein super bunter Haufen an Menschen, die arbeiten wollen, die meisten wie in jedem großen Unternehmen. Und wo es ganz viel gibt, die sagen, hey, wir wollen das eh anders, wir wollen den Stiftungsrat anders, wir wollen das anders besetzt haben, wir wollen das moderner, wir wollen, dass sowas nicht mehr passiert, wie da immer wieder, wo was passiert ist. Wir wollen das zeitgemäßer. Und wenn das nicht passiert, oder ich bin der festen Überzeugung, wenn dem ORF nicht das schleunigst gelingt, das alles zu reformieren und zu restrukturieren, dann schafft er sich selber ab. Und das ist für das Land, glaube ich, ein Riesenverlust. Ja. Weil, und das ist auch ganz wichtig, auch wenn ich da jetzt eine Folge mache, oder wir machen Rotes Kreuz oder Bundesforste, wir machen das unabhängig. Das heißt, immer wieder poppen wo auf, in Podcasts, Dunkelkammer oder sonst wo, da gibt es halt dann ORF3-Vorwürfe da oder die Vorwürfe dort, egal wo. Das heißt, das ist kofinanziert mit öffentlichen Geldern und wir sehen keinen Cent vom Roten Kreuz oder von den Bundesforsten oder sonst wo. Und gleichzeitig natürlich ist eine Werbung für die eine Dokumentation über die, aber aus dokumentarischer Sicht über diese menschliche Ebene.
Und es ist wertvoll, ne?
Und es ist darum geht es ja. Genau, es geht um diesen, du sprichst das genau auf den Punkt an, es ist wertvoll als gesellschaftlicher Baustein, dass ich das schaue und mehr Bewusstsein kriege. Und das ist meine Motivation in dem Projekt, wenn ich Vorurteile habe, und die haben wir alle, habe ich trotz Reisekers Reisen immer wieder, das war auch so eine Grundmotivation bei Reisekers Reisen, man hat ein Vorurteil, wie ich schon gesagt habe, die Schülerinnen, die den alten Imker filmen und sagen, ja, der alte Typ, der vielleicht maximal, wenn sexuell belästigt, und dann kommen sie zurück und sagen, hey, der ist nett, der war in Australien, der ist weltoffen, was der erlebt hat, der ist so cool. Und das nächste Mal gehen sie vorbei und grüßen ihn und das übernächste Mal haben sie eine Haltung und einen Wert und eine Wertschätzung für alle Menschen.
Und sie haben was gelernt. Und sie haben was echt was Wertvolles ist wieder. Ja.
Und das ist bei dem Format, es wird über die Bundesforste viel geschimpft, es wird über diese Reninstitution geschimpft und wenn ich das dann schaue, dann kann ich mir selber mein Urteil bilden und bewerten und um das geht es mir. Und das ist also eine Grundaufgabe oft von Dokumentarfilmen. Ohne dass ich wen an der Hand nehme und schaue, was vorfertig, sondern ganz ruhig und es wird dann nicht sehr zugetextet, das ist ein ruhiges Format. Und ich bin nicht vor der Kamera, also ich bin da auch bei den Interviews bei der Kamera, mache Gespräche so im Dialekt und das, und da hat sich jetzt wieder ausgestellt, dass mir das halt auch so lustig ist, ähnlich wie bei Reiseckers Reisen und es dann halt so menschelt, ne, weil das mein Zugang ist.
Aber schlägt dein Herz für das neue Format genauso wie das Format damals?
Ja, absolut. Coole Sache, oder? Absolut. Und das ist das, was wir als Feedback kriegen. Wir haben jetzt letzte Woche einen Termin gehabt bei der Bestattung Wien. Die haben einen guten Humor, das ist eine Idee, die Cornelia Fassl im Museum, Turne bis zur Urne. Oder Reise vom Sterben.
Kennst du das nicht? Die Bestattung so, Wien ist ja, legendär. Ist die haben die besten.
Die Müllentsorgung Wien ist
auch,
legendär.
Ach, beide.
Ja, die hat dann so Sprüche, so Kofferbandel, Merch, sonst Kofferbandel mitgeben fürs Reisen.
Da steht oder zum Beispiel Eiskratzer gibt's, da steht drauf, mit uns kannst du besser abkratzen.
Scheiße. Ja, während Corona hat die auch so Sprüche gehabt. Oder bei dem Kofferbandel steht oben, Reise vor dem Sterben, sonst bekommen alles die Erben oder ja, sowas. Ist
das geil. Und das ist wahr.
Ja, und da haben wir Vorbesprechung gehabt, eben für Dreh heuer und da kriegen wir halt dann auch das Feedback, dass die halt auch spüren, bist du da dort und machst das nur, weil es ein Job ist oder machst das, weil du sagst, hey, cool, dann machen wir das oder überlegen, was Idee ist, trotz dieses schwierigen Themas, ob wir dann mit Abholer dabei sind oder bei einer Bestattung, Sozialbestattung, was ein ziemlich schlimmes Detail am Rand ist, dass die sagen, sie haben mit da 500 Sozialbestattungen gehabt in Wien, mittlerweile sind es 1000 im Jahr, weil sie sehen, dass die Armut so in die Höhe schnellst. Ja. Und du vermittelst dann mit Dokumentationen, das ist aber auch bei anderen Reportagen der Fall, Bewusstsein für viele Zuschauer, Zuschauerinnen, die halt dann vielleicht ein bisschen was anders sehen. Das ist so, das ist wieder so diese, die Frage nach dem Sinn. Ne? Warum macht man was? Nicht nur, weil es Spaß macht oder Selbstdarstellung oder selbst kreativ zu sein, sondern wir machen hoffentlich alle Menschen, schaut das gern, wo wir ein bisschen einen Sinn sehen.
Aber da habe ich eine gute Geschichte. Mein Kumpel, der Stefan Gaugerstein, den Rolf Rüdiger spielt und mit mir den Sonderpreis bekommt, der sagt seit Jahren zu mir, du, wir sollten eigentlich unsere Särge jetzt schon kaufen, weil das ist teuer und es wird immer teurer. Und wenn du den aber schon in der Garage stehen hast, hast du ihn schon abgezahlt.
Die Side-Geschichte ist, dass da die Bestattung jetzt beim Vortermin gesagt hat, nein, weil man gesagt hat, wo drehen wir so? Ich habe gesagt, nicht am Zentralfriedhof, der ist ja schon oft bedient, gibt es einen super Film von der Karin Berghammer. Bestattung ist eher so das andere hinter den Kulissen und im Kundenservice oder Sargtischlerei drehen und dann Schneiderei. Gibt es einen Designer schon, wo sie zusammenarbeiten oder du kannst dir aus deiner Asche einen Diamant machen lassen und. Und bei der Särge ist so, da im Kundenservice ist nimmer, haben sie gesagt, der Stand der Dinge der, dass du da hingehst mit deiner Schwester oder deinem Bruder und sagst, die Eltern sind gestorben und ich will das und die Schwester oder der Bruder sagt dann, nein, das war ein Papa zu teuer gewesen, da sparen wir, also diese Streitereien erleben sie dann oft, sondern die Vorsorge ist schon häufiger wie die Nachsorge, dass Leute kommen können, dann für 29,90 ein Abo, dass dann schon alles erledigt ist, ne? Die Musik und alles schon organisiert, so wie so ein Vorab-Begräbnis-Bestattungsversicherung.
Aber wie viele Leute sind bereit, das schon früh genug zu entscheiden?
Anscheinend immer mehr.
Gut so.
Anscheinend immer mehr.
Ich bin ganz kurz davor. Apropos kurz davor, ich muss euch was sagen, wir sind über eine Stunde.
Ja, ich würde das nur eine Frage stellen.
Ja, dann raus damit.
Zwar, es ist ja lustig, wer jeder, der uns nicht auf YouTube zuschaut, der sieht das nicht, aber heute haben wir einen guten Ostwind. Es hat uns richtig rüber gedrückt. Wir saßen wieder am Ufer beim Hotel Attersee bei unserem guten Freund im Nino.
Grüße.
Nino. Geiler Typ. Wir müssen jetzt eh aufhören, schon langsam, weil sonst crashen wir ja, mit dem Boot.
Stimmt.
Letzte Frage. Ich denke mal, die Frage hast du schon oft gehört, aber es ist naheliegend. Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel?
Das ist gut. Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel?
Das reimt sich auch. Und was sich reimt, ist gut. Laut Bibi Langstrumpf.
Und was?
Astrid Lindgren.
Müssen wir es, glaubst du, erklären, warum ich die Frage stelle? Weil das aus der Titelmusik ist von den Sportfreunden Stillern von Reiseckers Reisen. Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Und was kommt dann?
Genau. Und sag nur ganz kurz, warum du dich für Sportfreunde Stiller entschieden hast.
Weil ich das in meiner Fußballzeit immer gehört habe. Ja. Das war unsere Klickzeit. Ja. Dann bin ich damals, was auch in der Signation drin ist bei Reiseckers Reisen, dieser Wald in Theiskirchen im Innkreis, da in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Das bin ich damals genauso gefahren, habe genau das Lied gehört, habe dann hab mal so aufs Innviertel geschaut und habe gewusst, schon, jetzt fahre ich weg und habe dann die Reise rund um Österreich gemacht. Okay. Und habe dann die Sportis, nachdem ich da die ersten 60 Leute gefilmt habe und das dann zur Geierhalterfilm geschickt habe damals, und mit denen ist das dann auch entstanden Richtung UF, habe dann den Sportis eine E-Mail geschrieben, damals ein langes, was ich mache und dass ich gerne die Nummer hätte. Mhm. Und dann hat der Marc Bauder, ich glaube, er heißt der Manager oder der hat zurückgeschrieben damals, ja, jetzt hat mit einer geredet, kein Problem, passt. Ne? Und ich so im 2011, sie haben dann kurze Zeit später, in Wien ein Konzert, ich soll kommen in Stadthalle, Backstage. Mhm. Und dann einer, na, ist voll cool, ja, du bist ja mit der Kamera, ja, und super. Und die haben mir das geschenkt, die haben uns das verlagstechnisch auch geschenkt, weil sonst bist du da musikalisch in einem Bereich, wo es Tausende von Euros zahlst. Und seitdem, vor ein, zwei Jahren, waren wir in der Arena auch kurz Backstage mit ein paar Freunden. Die sind immer so, ah, du bist ja nur der, genau. Und ich war heuer in Gmunden.
Wir auch.
Und ich war in Gmunden. Das war so super. Und habe mich dann auch gefreut auf die Nummer. Und das Konzert war mega. Es war so cool. Und dann war aber die Nummer, da haben sie irgendeine andere Interpretation gespielt, war ich fast ein wenig enttäuscht, weißt du, vom Sound. Aber es war die Nummer und die Burschen haben mir das echt geschenkt. Und das ist aber auch wieder scheiß dir nichts, dann feit dir nichts. Und ich habe damals der Geier halt einfach eine Mail geschrieben. Hey, ich habe das gemacht, kann ich mal vorbeikommen, euch das zeigen. Mhm. Und das sage ich zu den Schülern und Schülerinnen auch immer, wenn man wirklich für was brennt. Es heißt nicht, dass das nur geht, weil man es will. Man braucht schon Glück. Ich habe Glück auch gehabt, aber ich habe auch was gemacht dafür. Ja. Und wo ich auch dann sage, hey, wenn ihr was wissen wollt, redet es mir an, schreibt es mir an und versucht es, weil die Ausgangssituation ist, nein, ihr habt es nicht und ihr könnt es noch gewinnen. Ja. Und dieser Mut, gerade mit Corona, ich war dann oft überrascht in die Schulen, wo die Pädagogen, Pädagoginnen auch sagen, naja, das Reden an sich muss wem liegen. Und mit Corona kommt aber das dazu, dass es noch schwerer ist. Und dann kommt noch dazu mit Social Media, mit all den ganzen Vorteilen, dass wir es teilweise gar nicht mehr müssen, weil man eh jeden schreibt. Und da bin ich der Verfechter, dass ich sage, mit dem Reden kommen die Leute zusammen. Und wenn man sich traut, wo zu fragen, hat man eine Chance auf Antwort. Anders hat man es nicht. Ja.
Aber jetzt mache ich den Armin Wolf und erinnere nochmal an die Frage von Peter.
Ah, was war die Frage? Ah ja, nein, ich weiß schon noch. Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Genau. Und was kommt dann, was ist die eigentlich die Frage. Na, jetzt kommt einmal Urlaub, jetzt kommt einmal ein bisschen fortfahren und Sommer genießen und Attersee genießen, weil der ist einfach so unglaublich super, solange die Quackermuschel noch nicht alles dominiert und den See verschwärzt. Dann kommt eben leider Dreh im August für die Feuerwehrfolge, Betriebsfeuerwehr Linz, wo wir drehen. Und ich bin voll in diesem So funktioniert Österreich drinnen. Zwei Folgen kommen eben jetzt, zwei haben es schon wieder auf nächstes Jahr verschoben, dann kommt eine neue Staffel nur mal. Und ich habe im Hintergrund in diesem Film Momentum jetzt wieder schon wieder Feuer gefangen für ein paar Kinoprojekte, was einreichen. Nur ist da nur weniger Geld da, wo ich immer wenig da war. Also es ist ganz, ganz schwierig. Aber ich möchte schon mit einem Fuß in der Filmwelt bleiben, mit dem anderen Fuß das Eis weitermachen. Und ich habe erst gestern zu meiner Frau gesagt, es ist einmal gut, mit ein bisschen Sicherheit, mit ein bisschen mehr Sicherheit, einfach so offen zu sein, zu schauen, was jeder Tag bringt. Das war ja vorgestern. Und weiß nicht, zwei Stunden später habt ihr dann eh, war plötzlich das Mail oder der Anruf von Peter. Hey, hast du Zeit? Aber ich dachte, schau, kommt ja schon wieder was Neues.
Geil, oder?
Und das ist dieses Loslassen, was bei Reisigers Reisen, was ich jahrelang trainiert habe, auch unter geistigen Schmerzen, dass du wohin fährst, einen Druck dir selber machst und sagst, hey, ich muss eine Geschichte finden. Und dann fährst du einfach und sagst, ich fahre jetzt in der Nähe, es kommt schon was. Da sind wir wieder beim Vertrauen. Ja? Vertrauen, loslassen.
Wir haben am Anfang vom Menschlichen gesprochen, vom Menschen. Und eine meiner Lieblingsszenen bei Reisigers Reisen war die Oma. Gibt es die noch?
Nein, die ist verstorben schon mittlerweile vor über 10 Jahren. Wahnsinn. Aber die Oma war die, die damals, wie ich das gefilmt habe daheim, und gesagt, na, die hat gesagt, na, was ist das? Ist das für das Bier oder was? Sag ich, nein, sicher nicht. Und meine Grundidee war ja, das zu filmen, so eher auf der Suche nach Menschen, die das taugt, was machen und nicht wie ich jetzt mal wieder was anderes suchen, obwohl mir das auch taugt, was ich mache. Aber dann eben, ich habe damals gesagt, ich mache halt im Ort, wo ich aufgewachsen bin, einen Vortrag. Ne? Das reicht. Ich hätte mir das nie ausgemalt. Aber die Oma, die hat das schon gewusst, die hat mir lustigerweise den Rosenkranz geschenkt. Ich bin ja schon ewig nicht mehr in der Kirche. Und den Rosenkranz so, aber die Oma, nein, die liegt schon unter der Erde. Aber ich habe ihr Einverständnis, dass ich das weiterhin verwenden darf.
Voll super. Die Oma sagt ja, gesund bleiben. Also Michi, gesund.
Ich bleibe in Österreich.
Ja, und das sagst du dann, oder?
Dann war ich aber in Bali auf Kroatien. Genau.
Du hast der Oma Versprechen geben und nicht gehalten. Nein, stimmt nicht.
Wir sind alle Lausbuben.
Ja, genau. Wir müssen zum Wordrap kommen, weil sonst muss ich die Fender raustun und wir sind gleich am Ufer. Deswegen, im Salzkammergut schmeckt mir.
Bio-Eis von Bio-Eisig.
Sehr gut genützt.
Im Salzkammergut taugt man nicht.
Nöbel.
Oder ist wirklich Nebel gesagt?
Ja. Nöbe. Im Salzkammergut fehlt mir
nichts.
Wow. Glücklicher Mann.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die Natur.
Michi, danke. Großartig. Hey,
danke. Dank. Bis bald, Michi. Zeit.
Super was.
Vielen Dank für die Einladung und schönen Sommer allen.
Genau.
Bevor der Nervi kommt. Oder der Nebo.
Bevor wir euch entlassen, Peter, da war doch noch was.
Richtig, wenn es euch heute gefallen hat, dann haben wir zwei kleine Bitten. Erstens, haut uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify rein, am besten natürlich 5 Sterne.
Ja, 4 akzeptieren wir auch, aber dann müssen wir reden.
Schreibt dazu, was euch taugt. Lustig, informativ, die zwei sind völlig deppert. Alles ist gültig, Hauptsache es steht was drinnen.
Und zweitens, das ist noch fast wichtiger, ihr kennt sicher jemanden, der mit dem Salzkammergut was am Hut hat. Schickt dem oder der jetzt den Podcast, nicht morgen, jetzt, solange ihr noch dran denkt.
Jede Bewertung, jede Weiterempfehlung bringt uns eine Stufe weiter. Wir haben heuer noch viel vor und wir zählen auf euch. Danke, dass ihr dabei seid. Servus.
Pfiat euch.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.